Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Bäume, Häuser, Mülltüten, Lebensmittel, alles setzt sich auf der interaktiven App Earth Speaker in Bewegung. Stöhnt, lacht und wundert sich. Der Konzeptkünstler Olafur Eliasson hat die Idee dafür entwickelt und hofft, dass Kinder sie kreativ nutzen werden.
Diesen App, das ist ein bisschen wie so eine Malkiste oder ein großes Pinsel oder eine Kamera mit einem Mikrofon und einer Animationsfunktion. Der Kind wird hier schaffender. Aber wenn der Kind da gar nicht auf Kunst denkt, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja vielleicht sogar befreiend.
Ein Protestlied des feministischen Kollektivs Las Tesis ging um die Welt. Jetzt droht die chilenische Polizei mit einer Klage. War das überfällig? Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein führt eine Diversity-Checkliste ein. Verpflichtend für alle, die Unterstützung suchen. Was dem in Kopenhagen und Berlin arbeitenden Konzeptkünstler Olafur Eliasson immer wieder auf verblüffende Weise gelingt, ist es, unsere Wahrnehmung für Wetter- und Klimaphänomene, für natürliche Energien und die Elemente Licht, Luft und Wasser zu schärfen, ob nun in geschlossenen Räumen oder auf öffentlichen Plätzen. Die Gletschereisblöcke vor der Tate Modern in London waren nicht nur gewaltig schöne Brocken, ihr Verschwinden vollzog sich langsam, aber unweigerlich und führte jedem vor Augen, was an den Polen geschieht. Haptische Sinneserfahrung geht bei Eliasson Hand in Hand mit Fragen zum Naturschutz. Auch deshalb haben die Vereinten Nationen ihn 2019 zum Sonderbotschafter für Klimaschutz und nachhaltige Energie ernannt. Am 1. Juli beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Für ihr Kulturprogramm konnte sie Olafur Eliasson gewinnen. Er hat mit seinem Team eine App entwickelt, die morgen freigeschaltet wird. Am Nachmittag habe ich mit ihm telefoniert. Hallo, Herr Eliasson.
Guten Tag und vielen Dank für die tolle Einladung. So dürfen Sie mich immer vorstellen.
Freut mich auch, dass wir miteinander sprechen können. Da ich schon 3 Ausstellungen von Ihnen gesehen habe, ist es jetzt schön, einmal ein Gespräch zu führen. Aber jetzt geht es um die App Earth Speaker, die sich gezielt an Kinder richtet. Mit wem haben Sie dafür zusammengearbeitet?
Also am Anfang wusste ich ja nicht genau, was für eine Art von Kunstwerk ich machen sollte. Aber das ist ja so in etwas vor 2 Jahren. Und da hat mich diesen Fridays for Future und Greta Thunberg und die sonstige so zivile Bewegungen, was sich ja so ein bisschen, das hat sich ein bisschen zugenommen, dass offensichtlich fühlen sich ja einige Leute in unserer Gesellschaft, in der EU nicht zugehört. Und weil ich diesen wahnsinnig tolle Einladung von der Außenministerium gekriegt habe, die Idee, dass ich doch unbedingt was Dezentralisiertes, also eine Art von Autoren Verteilung, sodass ich die Peripherie gewisserweise so mit reinbringen könnte. Und so kam so langsam, wer wird heutzutage nicht zugehört? Und so kam ich auf die Idee, dass interessanterweise ist ja die Kinder, die Leute, was in die Zukunft einziehen wird. Und wir, also wir alte Säcke, so wie ich, wir gestalten ja die Zukunft für die Kinder. Es ist so komisch, dass wir die Kinder gar nicht mit hineinbezieht. Und so ist dann langsam die Idee entstanden.
Diese App zu entwickeln. Es gibt ja tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeschaut, 52 Millionen Kinder unter 14 Jahren in Europa. Und die Kinder sind eigentlich viel leiser. Die Jugendlichen, die bei Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, sie sind ungeduldig, zu Recht, sie sind laut, Gott sei Dank. Aber die Kinder sind natürlich weniger sprachmächtig und sie können noch nicht allein auf den Straßen rumlaufen. Interessiert man sich wirklich zu wenig für ihre Vorstellung in Europa? Hört man ihnen gar nicht zu?
Ja, ich glaube, die Werten, was wir uns so in Europa vorstellen, da redet man ja immer davon, ja, die Kinder sind natürlich, die sind so und so wichtig und die sind überall mit dabei. Aber die Tatsache ist ja, wann man die Kinder fragt, dann wissen die über alles Bescheid. Das ist tatsächlich so. Und wir haben es ja auch mit einer großen Untersuchung angefangen. Wissen die Kinder überhaupt über Umwelt, über Klimaschutz und so? Wissen die Bescheid? Und die Antwort ist ja. Und natürlich sind die nicht Wissenschaftler und es geht hier nicht um Daten und Fakten, aber die wissen wohl, worüber das geht. Und dann, wenn wir den gefragt haben, ja, wo redet ihr mit euren Eltern oder in der Schule? Nee, eigentlich eher mit unseren Freunden, aber ein bisschen schon in der Schule, Nelson, so ist es schon. Und dazu kam noch, wir haben dann untersucht, also in die Vorbereitung von diesen ab, wie ist es mit Kindern? Weil einerseits wissen die Bescheid, andererseits lügen die. Kann man Kinder sowas fragen? Und die Wahrheit ist einfach, nein, Kinder lügen nie. Zum Beispiel, ein kleiner Junge hat gesagt, na, also vor der Tür bei mir zu Hause sind 20 Elefanten. Und ich habe dann gesagt, ja, wie meinst du das? Das ist Berlin, hier ist da kein Elefanten. Doch, doch, das sind 20 Elefanten. Ich traue mir nicht rauszugehen. Und ich habe einfach falsch hingehört. Der Kind hat gesagt, er traut sich nicht raus wegen Corona, wegen Covid. Und das heißt, eigentlich hat der Kind nichts Falsches gesagt. Ich habe einfach falsch zugehört. Und so muss man es ein bisschen sehen. Die Kinder sind eigentlich Experten. Die lügen nicht, wir hören einfach nicht zu. Und hier ist dann ein Ab, was einen solchen kreativen und inspirativen, wie soll ich sagen, spielerischen, kinderfreundlichen einen Raum hier öffnet, womit dann der Kind seine Aussage auch den richtigen Gewicht geben kann.
Das stimmt, die App, ich habe sie gesehen, die ist sehr spielerisch. Also Bäume, Häuser, Flaschen, alles Mögliche zeigt sich mit freundlichen oder auch bekümmerten Gesichtern. Alles ist in Bewegung. Kann man sagen, es soll darum gehen, einen spielerischen Perspektivwechsel zu vollziehen oder dazu einzuladen, dass also die Kinder und auch die Erwachsenen, die sich die App anschauen, sich in Dinge hineinversetzen, die Welt mit den Augen zum Beispiel eines weggeworfenen Plastikbechers betrachten oder einer Frucht, die in einer Schale neben anderem Obst liegt und verrottet. Oder dass sie einen Moment sich vorstellen, was das bedeutet, für die Wurst auf dem Grill zu liegen und vor Hitze zu schreien.
Natürlich ist es ja so, dass die Kinder ohnehin machen, was die selber toll finden. Aber bisher hat man nur erfahren, dass die wollen gerne mitreden. Aber der spielerische Art, womit die das tun, ist ja manchmal auch ganz lustig. Und dass der App ist ja nicht nur für einen gezielten Aussage. Ein Kind hat Lachen, einfach ein Film mit Lachen. Das war natürlich total befreiend. Und jemand hat wütend sich über ein Strandbad beschwert. Und das war so rührend auch, obwohl der war so wütend, das war schon auch irgendwie gut. Daher ist es, glaube ich, was hier wichtig ist, einen Raum zu haben, wo ein Kind sich wahrgenommen gefühlt, gesehen fühlt. Dass ich gehe von diesem Raum als Kind raus und sage, da hat mich jemand zugehört, da hat mich jemand zugetraut, was zu sagen. Wir wissen ja auch, also die altmodische Schule ist ja da, wo die Kind kommt heim und sagt, ja, der Lehrer hat so und so gesagt, das habe ich heute gelernt. Aber die zeitgenössische Idee oder die Schule der Zukunft ist ja, wo der Kind heimkommt und sagt, ja, ich habe heute die Unterricht mitgestaltet, ich habe teilgenommen, ich habe mitproduziert, ich habe nicht was genommen von der Schule, ich habe was gegeben in der Schule. Und hier ist die Idee ähnlich, wir wollen die Kind einen Raum schaffen, die Jugendlichen einen Raum schaffen, wo die reden können.
Und auch, glaube ich, und auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln können. Denn diese App schafft ja einen gemeinsamen Raum. Man zeigt den Kindern, dass sie sich zusammenschließen können, zusammen fragen, obwohl sie hunderte, tausende Kilometer voneinander entfernt leben.
Ja, oder sogar, man könnte auch sagen, eine der Herausforderungen in der EU ist ja der fehlende emotionalen Identifikation. Und ich will ja nicht, dass die Kinder über den Kopf drücken, aber im Prinzip, hier geht es ja um einen europäischen öffentlichen Raum zu schaffen, wo man das, was wir gemeinsam haben, im Fokus setzt und nicht das, was uns unterschiedlich machen.
Der Earth Speaker gibt Kindern eine Stimme. Am 1. Juli wird die von Olafur Eliasson zusammen mit Kindern, Wissenschaftlern und anderen Künstlern entwickelte interaktive Plattform freigeschaltet. Als Installation wird sie auch in Brüssel, Straßburg und Berlin zu sehen sein. Viel Erfolg, Herr Eliasson, mit dem Projekt und Dankeschön fürs Gespräch.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
Letzten Herbst stimmten die vier jungen Frauen der Performancegruppe Las Tesis einen Song an, der in Chile die Runde machte und massenhaft von Frauen als Protest gegen sexuelle Gewalt, insbesondere durch Sicherheitskräfte, bei Demonstrationen aufgeführt wurde. Sie prangerten den Violador en el Camino an, den Vergewaltiger auf dem Weg. Die Aktion von Las Tesis wurde in Mexiko wiederholt, in den USA, in Spanien, Frankreich, Deutschland und noch mehr Ländern. Aber eine zweite Videoperformance, auch mit Pussy Riot aus Russland abgestimmt, droht den jungen Chileninnen nun Ärger zu machen. Die Carabineros haben sie wegen Hetze gegen die Polizei und die Obrigkeit angeklagt. Burkhard Birke berichtet.
Das ist das Video des Anstoßes. Alle Bullen sind Bastarde, harsche Worte der Polizeikritik. Aufgenommen in einer 8 Minuten 38 Sekunden Performance von Las Tesis, seit gut einem Monat zu sehen auf YouTube. Beklagt wird einmal mehr das Vorgehen und die Gewalt durch die Obrigkeit in Zeiten der Pandemie und Quarantäne, und zwar nicht nur in Chile. In diesem Augenblick der Ausgangsbeschränkungen verschärfen die Regierungen den Kampf gegen den sozialen Widerstand. Die Armeen übernehmen unsere Straßen, nehmen uns die Rechte und Freiheiten. Meldet sich eine vermummte, rot gekleidete Kommandante Ramona mit ihren ebenfalls rot gekleideten Mitstreiterinnen zu Wort. Das ging den Carabineros, den chilenischen Ordnungshütern, zu weit. Sie haben Anzeige erstattet wegen Hetze, zumal das Video vor dem Kommissariat in Valparaíso aufgenommen wurde. Seit ihrer fragwürdigen Rolle bei den Straßenprotesten und aufgrund eines Betrugsskandals stehen die Carabineros massiv in der Kritik. Ihre Popularität tendiert gegen Null, dabei sollten sie doch un amigo en tu camino, ein Freund auf deinem Weg sein. Daraus hatten die vier Mitglieder von Las Tesis freilich im Herbst den Protestsong Un violador en tu camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg, gebastelt, als Klagelied gegen sexuelle Übergriffe gegen Frauen. Ein Song, der, wie die frühere Präsidentschaftskandidatin des Frente Amplio, Beatriz Sánchez, erläutert, der bröckelnden Protestbewegung Ende letzten Jahres einen neuen, anderen Schwung verlieh.
Das war spektakulär. Nos tocó hacerlo. Yo participé en esa grande que hubo en el Estadio Nacional.
Das war spektakulär. Ich habe an der großen Performance im Nationalstadion teilgenommen. Wir haben uns alle schwarz gekleidet. Das war ein ganz besonders energiegeladener Moment. Wir waren alle auf der Straße und haben diesen Song aufgeführt, in dem wir den Staat als Unterdrücker angeklagt haben und uns als Frauen als vorverurteilt dargestellt haben. Das hatte etwas Befreiendes und gab dem sozialen Protest einen neuen Impuls, da er das Hässlichste der Ungleichheit zeigte.
Und vor allem mit der Polizei hart ins Gericht ging. Ist jetzt die Anzeige gegen die neue Performance die späte Rache der Carabineros? Es hat ganz den Anschein. Beatriz Sánchez.
Ver a Carabineros en un momento como este de pandemia, donde estamos todos preocupados de otras cosas, donde hay incertidumbre, donde hay una cantidad de muertos enorme.
Es ist realitätsfern, dass die Carabineros ausgerechnet jetzt in Pandemiezeiten, wo es viele Sorgen und Tote gibt, sich einer so nebensächlichen Sache annehmen, wie vier junge Frauen wegen einer Performance zu verfolgen. Das ist die landläufige Meinung. Viele Chilenen haben das gar nicht mitbekommen. Aber wir, die wir das mitverfolgt und bei der Performance über Ein Vergewaltiger an deinem Weg mitgemacht haben, halten das für völlig realitätsfremd.
Viele Künstler und Akademiker in Chile wie im Ausland haben sich mit den vier Frauen von Las Tesis solidarisiert. Die Kritik an der Polizei ist freilich harsch und die Wortwahl sicher beleidigend. Noch freilich ist keine offizielle Anklage erhoben worden, aber...
Y lo que ha hecho la fiscalía no es formalizar todavía, sino que abrió una etapa de investigación.
Die Staatsanwaltschaft hat ausgerechnet eine Einheit der Carabineros mit den Ermittlungen beauftragt. Das ist ein Widerspruch in sich.
Sagt Beatriz Sánchez. Die Carabineros zeigen an und werden mit der Ermittlung beauftragt, wenn da mal das Ergebnis nicht schon feststeht. Kein Wunder, wenn der Unmut im Land wächst, der seit dem Ausbruch der sozialen Proteste nie verschwunden ist, im Zuge der Pandemie nur eingesperrt wurde. Beatriz Sánchez vom Frente Amplio.
Viele Menschen können gar nicht in Quarantäne bleiben, weil sie von dem leben, was sie an einem Tag erwirtschaften. Die meisten Menschen gehen keiner regulären Arbeit nach und haben nicht genug, um die Miete und das Essen zu bezahlen. Die Vorstellung von einem soliden Chile entspricht keineswegs der Realität.
Die Performancegruppe Las Tesis muss mit einer Anklage wegen Beleidigung rechnen, aber ihr Netzwerk wächst und wächst. Burkhard Birke berichtete über den Protest des Kollektivs gegen sexuelle Gewalt. Alltag in der dritten Lebensphase, Hautfarbe bzw. People of Color, mehrgeneratives Zusammenleben, sexuelle Identitäten, wird die Handlung maßgeblich von einem oder mehreren der genannten Themen beeinflusst? Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein möchte dies künftig wissen und hat daher eine verpflichtende Diversity-Checkliste eingeführt. Helge Albers, der Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, hat diesen Schritt heute in unserem Programm so begründet.
Uns ist vor allen Dingen wichtig, dass die Antragsteller sich mit ihren Stoffen gerade im Hinblick auf Diversität auseinandersetzen und die aufgeworfenen Fragen erstmal überhaupt eine Beantwortung finden. Man merkt hin und wieder, dass es bei den Antragstellern unbewusste Klischees, unbewusste Vorurteile gibt, die in gewisser Weise viele von uns in sich tragen und die hinterfragt werden müssen. Und gerade bei einem Medium wie Film ist es natürlich durch eine gewisse Meinungsbildung wichtig, dass wir sehr verantwortungsbewusst umgehen und die Gesellschaft, in der wir leben, auch durchaus repräsentativ abbilden.
Beratend beteiligt an dieser Checkliste war auch Brigitte Trottloff vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Guten Abend, Frau Trottloff.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Was macht eine solche Checkliste aus Ihrer Sicht notwendig?
Ich glaube, das war schon längst fällig, um mal ganz ehrlich zu sein. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, dass es keine Checkliste eines Sicherheitsprogramms oder sowas ist, sondern es geht darum, dass wir sowohl die Entscheider in der Filmindustrie, aber auch die Zuschauer sensibilisieren für diese Themen. Und ich glaube, wir haben ein leichteres Spiel bei den Zuschauern als bei den Entscheidern. Also wie gesagt, es war nötig und es geht mit der Zeit.
Die Entscheider, das sind die Produktionsfirmen, das sind die Fernsehsender, die dann Produktionen annehmen oder nicht. Die müssen sensibilisiert werden.
Und auch die Förderungen, genau. Also die Geldgeber und zum Beispiel auch die Verleiher und die ganzen Leute, die ja letztendlich die Filme dann auch an den Menschen bringen.
Gut, manchmal ist die Gesellschaft eben weiter als Institutionen es sind. Auch wie schätzen Sie denn Ihre Kollegen ein, die Drehbuchautoren, Autorinnen, Regisseure, Regisseurinnen? Sind die auch längst bereit, diverser abzubilden?
Oh ja, schon längst, längst, längst. Also meine Kolleginnen und Kollegen, also mit Sicherheit. Wir haben viele Ideen, wir sind sehr, sehr offen. Wir hatten auch vorigen September beim NDR genau dieses Gespräch, ja, Diversity. Und es ging darum, dass man endlich mal mehr erzählen darf und offen sein sollte, auch für andere Themen. Ich meine, man muss einfach nur sehen, was auch BBC gemacht hat, ja. Die haben so fantastische Themen. Und wir als Drehbuchautorinnen und Autoren haben diese Ideen, sind bereit, so viel und so bunt und so vielfältig zu erzählen, wie nur möglich. Und wir brauchen einfach nur offene Türen und offene Ohren und offene Augen. Und ich glaube nicht wirklich nochmal, die Zuschauer sind auch längst bereit für solche Geschichten.
Wäre es für Sie denn ein leichtes, den Katalog nicht nur zu beantworten, sondern auch umzusetzen? Oder schert die Fantasie vielleicht doch mal aus und produziert weniger korrekte Bilder, nicht diverse Bilder?
Ich weiß nicht, ob das jetzt so auseinanderzuhalten und zu trennen ist, ob es jetzt korrekt ist oder nicht. Die Geschichte muss die Sache tragen. Und was für eine Hauptrolle da im Spiel ist oder welche Leute da mitmachen, das muss dramaturgisch stimmen. Und wenn die Geschichte es bringt, dann ist es richtig. Ich glaube, wir sollten nicht immer nur versuchen, irgendwie political correct zu sein und bloß keine Fehler zu machen und immer es allen recht zu machen, weil dadurch wird natürlich die Kreativität sehr, sehr stark beschränkt. Und ich meine, unsere Gesellschaft ist nun mal bunt und unsere Gesellschaft ist auch alt in jeder Hinsicht und schön alt und man kann das erzählen. Man kann es auch mit Humor erzählen, man kann es auch mit Emotion erzählen. Man muss einfach das alles nur zulassen und bloß nicht immer alles gleich weichspülen. Das ist immer so die Angst, glaube ich, dass man aneckt oder dass man was Falsches sagt oder so. Das wäre schade.
Sie hatten, Frau Drottloff, eben schon Großbritannien erwähnt und Produktionen der BBC. Sind denn andere Länder, jetzt mal Großbritannien ausgenommen, ein klares Einwanderungsland? Sind andere Länder in Sachen Diversität weiter als Deutschland?
Ja, mit Sicherheit. Schauen Sie sich bitte nur Frankreich an oder Belgien oder Holland oder einfach auch die nordischen Länder, skandinavischen Länder. Ich meine, BBC hat natürlich dieses Diversity and Inclusion, ja, was sie ja so ein Programm rausgebracht haben. Und da sind die Leute auch, die da angestellt sind aus diesen verschiedenen Gruppen. Und die bestimmen ja auch, dass sie sagen, das ist auch unsere Geschichte. In Frankreich genauso. Denken Sie einfach nur an den fantastischen Erfolg Beste Freunde. Hätten wir das versucht hier zu machen, diesen Film, ich glaube, wir hätten viele, viele, viele Bremsen gehabt, ja. Eigentlich verbietet man es uns nicht und trotzdem werden die Geschichten nicht erzählt.
Aber woher kommt das? Woher kommt das, dass wir hinterherhinken?
Es ist diese Angst, nicht anzuecken. Die Leute haben Angst, dass, oh Gott, dann ist die Quote nicht richtig oder das kommt kein Publikum ins Kino, wenn ich jetzt die und die Geschichte erzähle. Das kann aber nicht sein, das stimmt nicht, weil, wie gesagt, das Publikum möchte auch andere Geschichten sehen. Und wenn wir uns nur umgucken, die Leute, die ins Kino gehen, sind entweder die Jungen, die halt die Popcorn-Filme ansehen oder aber eben eine ältere Gesellschaft, die wirklich intelligente und schöne Filme sehen wollen. Und da spielen eben diese starken Geschichten die Rolle. Die FFA hat mal so eine Untersuchung gemacht, warum die Zuschauer ins Kino gehen oder warum nicht. Ja. Und an erster Stelle waren nicht die Darsteller, nicht irgendwelche Verkaufsstrategien, sondern die Geschichten spielen eine extrem große Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass man beim Entwickeln offen genug ist, auch das zu erzählen, was um einen herum passiert. Und in Deutschland passiert nun mal auch sehr viel.
Die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein hat eine verpflichtende Diversity-Checkliste für Filmemacher eingeführt über den Sinn und auch über die Gesellschaft, unsere Gesellschaft, die sehr viel weiter ist als viele Institutionen, habe ich mit Brigitte Drottloff vom Verband Deutscher Drehbuchautoren gesprochen. Ihnen, Frau Drottloff, noch einen guten Abend.
Ihnen auch. Vielen Dank für das Interview.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein Bild aus der Gegenwartssammlung des Frankfurter Städel-Museums hat auf Instagram eine Rassismusdebatte ausgelöst. Viele Nutzer empfinden das 1981 geschaffene Gemälde Ziegelneger des deutschen Künstlers Georg Herold als rassistisch und fordern seine Entfernung. Zu sehen ist auf dem Bild ein schwarzer Mensch, der von drei wütenden Weißen mit einem Ziegelstein beworfen wird. Eine Ampel daneben steht auf grün. Das Kunstwerk sei nicht einfach und seine Betrachtung tue weh. Aber es sei ein explizit antirassistisches Kunstwerk, heißt es in einer Stellungnahme des Museums. Der Titel Ziegelneger erweitere die Drastik der Darstellung um eine bittere Note. Herold arbeite bewusst mit dieser Drastik, um die Betrachter auf staatlich geduldeten Rassismus aufmerksam zu machen. Damit halte er der Gesellschaft den Spiegel vor. Anlässlich des 60. Jahrestags der Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo hat Belgiens König Philipp erstmals sein Bedauern über die Verbrechen ausgedrückt, die während der belgischen Kolonialherrschaft verübt wurden. Es seien Gewaltakte und Grausamkeiten begangen worden, die das kollektive Gedächtnis noch immer belasteten, schrieb er in einem Brief an den kongolesischen Präsidenten Tshisekedi. Der Schmerz dieser Wunden werde heute wieder durch Diskriminierung geweckt. Holger Roman.
Bis heute tun sich die Belgier und ihr Königshaus schwer, das blutige Erbe der Kolonialzeit anzunehmen und geschichtlich aufzuarbeiten. Anstoß für eine neue Debatte über das unrühmliche Kapitel gab 2010 das vielbeachtete Buch des belgischen Historikers David van Rijbroek und 2018 das neu eröffnete Afrika-Museum vor den Toren Brüssels. Zusätzliche Dynamik erhält die Diskussion nun durch die Black Lives Matter-Bewegung in den USA und die weltweiten Proteste gegen Rassismus. Bürgerinitiativen setzen sich dafür ein, den als Denkmal in Belgien allgegenwärtigen Leopold II. Endlich vom Sockel zu stürzen.
Die türkische Schriftstellerin Asle Erdogan ist erneut wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda angeklagt worden. Das meldete die Schriftstellervereinigung PEN. Erst im Februar hatte ein Gericht sie freigesprochen. Bei einem Schuldspruch drohen der 53-Jährigen, die schwer erkrankt sei, bis zu 9 Jahre Gefängnis. Asle Erdogan war Kolumnistin einer pro-kurdischen Zeitung. Nach dem Putschversuch 2016 verhaftete die Istanbuler Polizei sie wegen angeblicher Zerstörung der nationalen Einheit. Der US-Schauspieler, Autor und Regisseur Carl Reiner ist tot. Wie seine Assistentin bekannt gab, starb er gestern in seinem Haus in Beverly Hills im Alter von 98 Jahren. Als Schauspieler war er unter anderem in der Ocean's 11-Reihe zu sehen. Regie führte Reiner in Filmen wie Oh Gott, Ende der 70er und Tote tragen keine Karos oder Solo für zwei in den 80er Jahren mit Steve Martin in den Hauptrollen. Carl Reiners Sohn Rob wurde ebenfalls Regisseur und Schauspieler.
Das waren die Kulturnachrichten von Thomas Jedicke. Sie leben in den USA und sind heute vor allem eine Touristenattraktion. Die Amish People leben noch wie im 18. Jahrhundert mit Pferdekutschen, Holzhäusern und einer tiefen Verwurzelung im Glauben. Eine Textilkunst haben sie perfektioniert. Die Amish fertigen kunstvolle Steppdecken. Das Textil- und Industriemuseum Augsburg hat Quilts aus dem 19. und 20. Jahrhunderts ausgeliehen und stellt sie zusammen mit Werken der Gegenwartskunst aus. Tobias Krone findet, dass aus dem Kontrast eine spannende Reflexion über das Wesen der Kunst geworden ist.
Klare, einfache, geometrische Muster, Quadrate, Karos, Kreise, Zickzacklinien, monochrom oder in dezenten Pastellfarben, oft auch in bräunlich-roten Tönen, so leuchten die Steppdecken aus dem Halbdunkel des Ausstellungsräumes hervor. Die Kuratorin Tanja Kreuzer.
Die Amish lehnen eigentlich jeglichen Schmuck ab, das kennen Sie bestimmt vom Sehen her. Die haben diese ganz traditionelle Kleidung, sie leben immer noch wie im 18. Jahrhundert, haben auch ganz bestimmte Moralvorstellungen, sie haben in ihren Häusern eigentlich keine Kunst in dem Sinn, aber sie machen Quilts. Quilts sind Steppdecken, im Endeffekt nichts anderes wie Bettdecken, Steppdecken, die aber auf eine sehr kunstvolle Art und Weise miteinander verflochten werden und versteppt werden.
Der Gedanke zu der Augsburger Ausstellung scheint auf den ersten Blick völlig bizarr. Auf der einen Seite die Steppdecken der Amish People, die wegen ihrer protestantischen Bibeltreue auf unnötigen Luxus verzichten und damit meist auch auf die Segnungen der Elektrizität und des technologischen Fortschritts allgemein. Auf der anderen Seite die permanent innovative, regelnbrechende, bisweilen schockierende zeitgenössische Kunst. Was haben diese beiden radikal unterschiedlichen Welten miteinander zu tun?
Quilts wurden seit den 1970er Jahren vermehrt in Kunstausstellungen ausgestellt. Es gab zum Beispiel in New York eine ganz bekannte Quilt-Ausstellung, die sie dann eben für sich entdeckt hat, eigentlich als Kunstwerke an die Wände gebracht hat. Also das ehemalige Gebrauchsobjekt zum Kunstobjekt gemacht hat und mit moderner Kunst parallelisiert hat.
Damals allerdings interessierte man sich für die formalen Parallelen. Schließlich lassen sich die zeitlosen geometrischen Muster problemlos den bunten Farbfeldern etwa eines Piet Mondrian gegenüberstellen oder der Op-Art mit ihren geometrischen Formexperimenten. Anders in Augsburg.
Wir gehen jetzt nicht zuallererst formal ran, sondern wir fragen uns eben, welche Wertvorstellungen, welche Gedanken aus dieser Gemeinschaft der Amish sind eigentlich in den Quilts transportiert. Also es ist eine Praxis, die diese Gemeinschaft pflegt und die sie in ihre Objekte im Endeffekt auch reinbringt.
Eine wichtige Regel im Leben der Amish stellt beispielsweise das protestantische Bilderverbot dar. Daran hielten sich die Näherinnen beim abstrakten Stoffmuster auch. An den Mustern der Steppstiche, die Rosen oder Vögel darstellen, merkt man, letztendlich schafften sie sich auch Schlupflöcher. Dieser Widerspruch regt die AusstellungsmacherInnen an zu einem Dialog mit Kunst aus den 60er Jahren. Winfried Gaul galt zwar als abstrakter Maler des Informell, bei seinen bunten in Sechsecken ließ er sich aber, relativ banal, von Verkehrszeichen inspirieren. Man kann in der Ausstellung über die Quilts viel über die Amish People lernen, aber auch viel über das Wesen von Kunst allgemein nachdenken. Ein Abschnitt ist dem Wertepaar Demut-Hochmut gewidmet.
Die Amish sind eine Kultur, die den Begriff der Demut sehr stark highlightet. Für die ist es sehr wichtig, sich der göttlichen Schöpfung gegenüber demütig zu präsentieren, sich immer wieder der eigenen Unzulänglichkeit im menschlichen Dasein bewusst zu sein. Und das zeigen sie auch in ihren Quilts, indem sie in diese Quilts ganz bewusste Fehler einarbeiten, sogenannte Flaws. Also wenn Sie schauen, zum Beispiel ist mal hier so ein Streifen andersfarbig oder da.
Auf dem perfekten Muster sitzt der Streifen wie ein dilettantischer Flicken. Nobody's perfect im Vergleich zur göttlichen Herrlichkeit. Doch das Ganze birgt einen kleinen Haken. Denn wenn ich meine Bescheidenheit so deutlich präsentiere, wie demütig bin ich eigentlich noch? Und hier kommt wieder die Gegenwartskunst ins Spiel. Die junge Münchner Künstlerin Sophia Süßmilch hat gegenüber ihr Denkmal der Beleidigung hingepflanzt, auf dem sie gelegentlich selber im Clownskostüm Beleidigungen an Frauen wie sie aus dem Netzalltag vorliest. Auf einer großen Tafel kann man die Schmähungen nachlesen. Süßmilchs Werk stellt sich ironisch in den Dienst der Emanzipation. Es ist schließlich eher Pranger als Ehrenmal. Aber ein Sockel bleibt eben ein Sockel, auf dem sich ein Individuum zwangsläufig exponiert. Verkauft wurden die wertvollen Quilts erst Mitte des 20. Jahrhunderts. Zuvor wurden sie jungen Familien geschenkt oder weitervererbt. Auch diesen Übergang von Gabe zur Ware kommentiert die Ausstellung mit Gegenwartskunst. Andrea Büttners Phone-Edging-Bilder wirken nur auf den ersten Blick wie planloses Herumpinseln im Sinne von Action-Painting. Tanja Kreuzer.
Andrea Büttner hält die Fingerspuren fest, die wir quasi beim Wischen auf unseren Smartphones erzeugen, in Form von Radierungen koloriert und zeigt damit eigentlich die Spuren des Begehrens, dieses Konsums von Bildern, von Waren, die wir eigentlich über einen Mausklick, nicht mal mehr Maus, sondern Fingertapper auf unserem Smartphone erreichen können.
Inzwischen erzielen auch die Quilts das Kunsthandwerk der Demut, einen Marktpreis von bis zu 5.000 Euro das Stück.
Die Quilts der Amish People treffen auf moderne Kunst im Augsburger Textil- und Industriemuseum zu sehen, noch bis zum 25. Oktober. Die Medienwissenschaftlerin Stefanie Eckert ist einstimmig an die Spitze der DEFA-Stiftung gewählt worden. Am 1. Juli tritt sie ihr neues Amt an. Mit dem Filmbestand ist sie bestens vertraut und mit der Geschichte der Stiftung auch, denn über die hat Stefanie Eckert 2008 ein Buch geschrieben. Aber was sind die aktuellen Aufgaben und Baustellen im Umgang mit der Nutzung des Filmerbes? Darüber wollen wir reden. Schönen guten Abend, Frau Eckert.
Guten Abend.
Wie groß ist das Erbe, das Sie verwalten? Wie viele Spielfilme, wie viele Dokumentationen und auch Trickfilme gehören zum Bestand der DEFA?
Grundsätzlich lässt sich sagen, es geht ja um das gesamte Kinoerbe der DDR, also um knapp 5 Jahrzehnte Filmkunst, extrem facettenreich, alle Filmarten, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Wir haben in unserem Bestand klassischerweise knapp 700 Spielfilme, über 900 Animationsfilme, auch über 4000 Dokumentarfilme, zahlreiche Wochenschauen sind darunter. Und letztlich, was die DEFA auch ganz aktiv betrieben hat, sind Synchronisationen, also Synchronfassungen von ausländischen Filmen, sowohl aus dem sozialistischen als auch noch aus dem nicht-sozialistischen Land. Und da sind immerhin über 6000 Spielfilme, Doc-Filme und Animationsfilme auch noch in unserem Filmbestand.
Wie definieren Sie denn Ihr Aufgabenfeld?
Wir haben die Aufgabe als Stiftung das DEFA-Erbe als Quelle für zeithistorische, politische und ästhetische Forschung zu überliefern. Dazu gehört die Zugänglichmachung, die Erhaltung und die Pflege des Filmstoffs. Damit wird viel gemeint, zum Beispiel, dass wir DVD-Editionen kuratieren, dass wir bei Kinovorführungen mitwirken, gemeinsam mit Partnern, zum Beispiel mit der Deutschen Kinemathek, überlegen, welche Filmreihen können kreiert werden, welche Gäste laden wir dazu ein. Wir veröffentlichen auch Publikationen, führen Fachveranstaltungen durch. Eine der Grundvoraussetzungen für alle Tätigkeiten ist letztlich die Digitalisierung des DEFA-Filmerbes.
Wie wollen Sie denn neue Technologien nutzen, um jüngere Filmzuschauer zu erreichen? Deren Blick und deren Weise, Medien zu nutzen, ist ja ein anderer.
Grundvoraussetzung, wie schon gesagt, ist die Digitalisierung. Die Sehgewohnheiten haben sich über die Jahre verändert. Wir können jetzt nicht mehr in einer ganz normalen VHS-Qualität Filme zeigen, sondern sie müssen eben in hochauflösender Form vorliegen. Da sind wir sehr engagiert. Das ist aber nur die eine, die Voraussetzung. Ein anderer Punkt ist, wie kommen wir an neue Zielgruppen heran? Und da ist ein wichtiger Punkt, dass wir auf die Streaming-Plattformen kommen, also auch im Online-Bereich tätig sind. Das bedeutet, dass wir mit den großen Playern, sei es jetzt Amazon Prime oder wie sie alle heißen, tatsächlich zusammenarbeiten müssen und dort auf die Zuschauer zugehen müssen. Ein anderer Punkt, den ich auch wichtig finde, ist, dass wir eben nicht nur einfach Filme platzieren dort auf den Online-Plattformen, sondern die Möglichkeiten nutzen, die Online-Plattformen eben auch haben, sie nämlich noch zu untermauern, noch Bonusmaterialien zur Verfügung zu stellen und bestimmte kuratierte Plattformen zu nutzen, um halt von einem Film auch zum anderen zu gehen und eine gewisse Kontextualisierung zu leisten.
Wie hat sich denn der Blick auf die Filme in den Jahren verändert? Empfinden Sie manche Filme nicht vielleicht doch auch als überholt? Oder sagen, Sie haben eben gesagt, sie müssen kuratiert werden, man muss Bonusmaterial zur Verfügung stellen. Ist das nicht auch notwendig?
Ja, tatsächlich kann man sagen, jeder Film ist in seiner zeithistorischen Art und Weise natürlich interessant. Aber der Blick auf die Filme hat sich vor allem durch den Generationenwechsel drastisch verändert. Während in den 90er Jahren vielleicht noch so ein Blick dominierte von Zuschauern, die die Zeit selbst erlebt haben, also das Land kennengelernt hatten, der DDR, wissen, wie tatsächlich auch so ein Film zu bewerten ist, was auch zwischen den Zeilen erzählt wurde, ist es inzwischen ja ein retrospektiver Blick. Also ein Blick auf die Filme von Leuten, die die Zeit nicht mehr erlebt haben und dann vielleicht auch eher vergleichend daran gehen, vielleicht die Filme auch eher in einem Kontext sehen zu anderen Filmen aus der Zeit, auch aus anderen Ländern, aus Westdeutschland. Also die Perspektive ist jetzt eine andere und deshalb muss man natürlich auch anders herangehen. Und ja, es gibt Filme, die, denke ich, sind zum Teil überholt. Sie spiegeln in jedem Fall ihren Zeitgeist wider. Andere sind dafür aber zeitlos, insbesondere wenn bestimmte antifaschistische Stoffe zum Beispiel betrachtet werden, wenn man sich Jakob der Lügner anschaut oder Sterne von Konrad Wolf oder aber auch die Animationsfilme für Kinder, die kann man ohne Probleme jederzeit immer noch zeigen.
Es gibt Interessenten für den DEFA-Filmbestand auch in den USA. Die Universität von Massachusetts hat eine DEFA-Library aufgebaut. Wie präsentieren Sie denn das Filmerbe der dortigen Öffentlichkeit?
Also zum Beispiel mit der DEFA-Filmlibrary, wie sie in den USA existiert, haben wir eine ziemlich gute Beziehung. Die sind tatsächlich auf dem akademischen Bereich sehr umtriebig. Sie veranstalten zahlreiche Fachveranstaltungen und veranstalten auch regelmäßige Summer Film Institutes und sogenannte Filmtouren, zu denen wir dann gemeinsam Filmemacher einladen, eben verschiedene Filmregisseure in erster Linie, die dann dort auf Tour gehen mit ihren Filmen und in den USA auch ein Publikum finden. Ein extrem interessiertes Publikum, die auch fachliche Diskussionen auf einem ziemlich hohen Niveau führen, weil für die ist ja alles, was aus der DDR kommt, in erster Linie exotisch. Und entsprechend wird nochmal auch das ganze Land und die ganze Politik auch reflektiert, immer gemeinsam mit den Filmen, die gesichtet werden. Und das ist ein ganz neuer Zugang. Da gibt es auch ganz viel Literatur, die zeitgleich entsteht. Das ist ein bisschen anders als hier in Deutschland, wo ich denke, dass ein Schwerpunkt zukünftig auch sein muss, eine Diskussion im akademischen Rahmen auch auf einer anderen Ebene zu führen. Dass man eben nicht mehr nur auf einer filmwissenschaftlichen Ebene versucht, die Filme zu betrachten, sondern auch die Filme als Quelle nimmt und zum Beispiel im geschichtlichen Bereich, im philosophischen Bereich und die Filme nutzt, auch gemeinsam mit den noch lebenden Filmschaffenden, um bestimmte Ideen, auch politische Ideen, utopische Ideen, neu zu betrachten.
Was wird denn sein, wenn so sukzessive, allmählich auch Rechte für DEFA-Filme auslaufen?
Wenn der letzte Urheber 70 Jahre lang tot ist, dann laufen die Rechte für einen Film aus. Das ist jetzt bei der DEFA noch nicht unbedingt der Fall. Tatsächlich ist es aber so, dass wir natürlich weiter mit dem Film arbeiten werden. Wir digitalisieren diese Filme und sind letztlich auch diejenigen, die das große Wissen haben um diese Filme. Und, das muss ich dazu sagen, wir sind ja eine private Stiftung und sind abhängig von den Einnahmen aus dem Film. Denn davon können wir überhaupt nur leben und damit sind wir tätig. Also wenn wir keine Einnahmen erzielen, beispielsweise durch Fernsehausstrahlung, können wir auch keinen Film digitalisieren. Und ich glaube, dieses Wissen muss auch publik gemacht werden, sodass den Leuten, die zum Beispiel Filme illegalerweise auf YouTube online stellen, mit denen sind wir dann auch in Kontakt und kommunizieren auch unsere Aufgaben entsprechend. Häufigerweise nehmen sie dann diese Filme auch tatsächlich wieder offline. Finde ich sehr schön, wenn sowas im Wege der Kommunikation gut funktioniert. Also dieses Wissen muss natürlich publik gemacht werden, damit wir weiterhin mit den Filmen gut arbeiten können.
Stefanie Eckert über ihre Aufgaben als neue Leiterin der DEFA-Stiftung und die Impulse, die es braucht, um das Filmerbe der DDR präsent zu halten. Die schwankende Tonqualität der Internetaufzeichnung müssen wir entschuldigen. Besten Sound liefert Gregor Sander. Er hat die Feuilletons vom 1. Juli gelesen.
Kinos wurden plötzlich in einem Atemzug mit Bordellen und Freizeitparks genannt, empört sich Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel. In dieser Woche öffnen die Lichtspielhäuser bundesweit unter Auflagen wieder ihre Seele, was in der Hauptstadt nicht alle begeistert. Von mir aus hätte es noch etwas dauern können, meint Barbara Suhren vom Kreuzberger Kinokollektiv FSK. Die Leute sind noch sehr verunsichert, gerade bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Auch mit dem Eröffnungsfilm ist der Tagesspiegel-Autor nicht richtig zufrieden. Die deutsche Branche hat sich auf Christian Petzolds Berlinale-Beitrag Undine als Relaunch-Premiere geeinigt. Ein Kassenmagnet ist das nicht, zumal die so wichtige Werbung für einen Arthouse-Titel in den Kinos selbst, Trailer, Poster, diesmal wegfällt. Undine erlebt gewissermaßen einen Kaltstart. Tobias Kniebe von der Süddeutschen Zeitung sieht darin kein Problem. Er ist ganz offensichtlich verliebt in Petzolds Film, dem das romantische Märchen des Wasserwesens Undine zugrunde liegt. Vom Regisseur in die Gegenwart eines Industrietauchers und einer Museumsführerin geholt, erklärt sich der ganze Zauber des Films für den Kritiker auf einem kleinen westfälischen Bahnhof, wo die Hauptdarsteller auf einer Bank sitzen. In diesem großen, kleinen Moment beglaubigt sich alles, was der Film Undine sein will, und der Plan seines Regisseurs Christian Petzold geht auf. Denn die Verliebtheit in den Augen von Franz Rogowski, sie überstrahlt jetzt den leeren Ort, und um Paula Bär und ihr Lachen und ihre rötlichen, perfekt zerzausten Haare ist ein kinematografisches Leuchten, das man kaum beschreiben kann. Andreas Platthaus erkennt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Undine die spezifischen Züge der Ästhetik von Petzold, wie Schwarzromantik, Unheimlichkeit und Liebespathos sowie psychologischen Tiefgang bei filmästhetischer Sachlichkeit, dass Undine geradezu zum exemplarischen Petzold-Film taugt, selbst ohne seine langjährige Stammschauspielerin Nina Hoss. Paula Bär tritt in die Titelrolle deren Nachfolge derart typenähnlich an, dass man wohl von einem Petzold-Frauenideal sprechen muss, so wie Hitchcock eines hatte, meint Platthaus. Wer so viel weiß, muss wahrlich tief tauchen können, titelt die FAZ an anderer Stelle, aber hier ist das Tauchen eher metaphorisch gemeint. Paul Ingendey benutzt dieses Bild für seinen Nachruf auf den Übersetzer und Publizisten Dieter E. Zimmer. Der ehemalige Feuilletonchef der Zeit wird wohl vor allem als Herausgeber der gesammelten Werke von Wladimir Nabokov bei Rowohlt in Erinnerung bleiben. Zimmer übersetzte, revidierte ältere Übertragungen, kommentierte und versah mit Anmerkungen. Lebendig, akribisch und immer engagiert, schwärmt Ingendey und verbeugt sich mit den folgenden Worten: An Beobachtungsgenauigkeit und Analysefähigkeit war unter zeitgenössischen Sprachliebhabern unerreicht. Offen genug für Neues, um die Folgen der technischen Umwälzung für die Sprache früh zu erkennen, konservativ genug, um sich gegen Schlamperei und Neuerungsblödsinn zu stemmen. Wer hätte gedacht, dass man sich einmal erklären muss, wenn man in die SPD eintritt? Genau dies tut Marie von den Bänken in der Tageszeitung Die Welt. Wer heute einsteigt, gerät nicht in den Verdacht, als Trittbrettfahrer vom Glamour des Erfolgs profitieren zu wollen, stellt die 31-Jährige fest, die als Model, Autorin und Influencerin eigentlich glamourösen Themen zugeneigt ist. Auf Twitter ist sie unter dem Namen Regendelfin unterwegs und hat es nach eigenen Angaben immerhin schon geschafft, von Christian Lindner blockiert zu werden. Ihre Parteikarriere in der SPD stellt sie sich so vor: Ich möchte die ungeliebte Quereinsteigerin sein, die, die allen auf die Nerven geht, so Marie von den Bänken. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg und der SPD weiterhin gute Nerven.
Gregor Sander nach der Lektüre der Kulturpresse vom Mittwoch.